Hallo und herzlich willkommen zum Pure Self Podcast. Dein Podcast, der dich wieder daran erinnern soll, wie viel Stärke und Potenzial heute schon in dir steckt. Begib dich mit mir zusammen auf eine Reise zurück zu deinem puren Selbst. Ich bin Sibylla und in der heutigen Folge habe ich einen Menschen eingeladen, der mich derzeit in meinen eigenen Transformations- und Heilungsprozessen begleitet, die liebe Chilla Yambor. Und sie ist für mich ein sehr, sehr besonderer Mensch und hat mir einen Raum der tiefgreifenden, nachhaltigen Heilung eröffnet, den ich vorher noch nicht so kannte. Also ich habe noch nie vorher in einer solchen Tiefe an meinen Themen gearbeitet. Und gerade deswegen finde ich es unglaublich wichtig, diese Erfahrung und dieses Wissen auch mit euch zu teilen, sodass du dir auch einige Erkenntnisse und vielleicht auch die kleine Anleitung, wie sie arbeitet, mitnehmen kannst und in deinen Alltag integrieren kannst. Denn das Besondere an ihrer Methode ist, dass du alles, was du dazu brauchst, nämlich dich selbst, heute schon zur Verfügung hast und der Rest ist Übung. Aber hör selbst. So, heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast und ich muss sagen, in der Zeit jetzt mit der Vorbereitung auf dieses Interview ist in mir auch nochmal ganz viel passiert und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir dieses Interview jetzt machen dürfen. Denn auch mich hat wieder einiges an alten Triggern überwältigt, während wir in der Vorbereitung dieses Interviews waren, weil Chilla für mich eine unglaublich besondere Person ist und ich unbedingt wollte, dass sie sich maximal wohlfühlt in diesem Interview. Und ihr damit dann quasi ihre eigene Verantwortung für ihr Wohlbefinden weggenommen. Und genau dieses Thema haben wir dann im Gespräch thematisiert, was da an komischen Gefühlen zwischen uns entstanden ist. Und wir werden gleich noch erklären, was genau dieses Thema mit dem Arbeiten von Chilla zu tun hat. Und deswegen freue ich mich jetzt unglaublich, dass ich heute im Podcast eine promovierte Hexe habe. Weil ich bin ja selber auch eine kleine Hexe und sehr, sehr stolz darauf, nämlich Chilla Yambor. Und vielleicht möchtest du dich selber mal kurz vorstellen.
Ja, liebe Sibylla, vielen Dank für deine einführenden Worte und auch für die Einladung und für diese Wertschätzung, die mir jetzt gleich zuteil wurde. Zu meiner Person, ich bin 49 Jahre alt und bin gefühlt sozusagen, ja, schon nicht ganz am Beginn, aber am Anfang meines zweiten Lebens oder dritten oder vierten. Ich weiß es gar nicht, wie viel Leben ich da aufzählen darf. Ich war in meiner ersten Lebenshälfte Schulmedizinerin, konkret Anästhesistin, Intensivmedizinerin, Notärztin und habe sehr, sehr gerne mit Menschen gearbeitet, solange sie mit mir nicht gesprochen haben. Also entweder im OP geschlafen haben oder auf der Intensivstation beatmet waren oder schwer traumatisiert auf der Autobahn. Da habe ich mich so richtig in meiner Kraft gefühlt und große Freude gehabt an diesen Extremsituationen, ja. Und nicht nur daran, sondern auch an der Wissenschaft. Ich war auch wissenschaftlich sehr intensiv tätig, beschäftigt auch im Labor und auch an patientennahen Forschung. Ja, und wollte einfach mein ganzes Leben lang das machen, bis das Leben ein Machtwort gesprochen hat. Und das ist jetzt genau 16 Jahre her. Und von diesen 16 Jahren war ich viele Jahre lang schwerst krank, teilweise am Beatmungsgerät gebunden. Nach einer banalen Schilddrüsenoperation wurden die beiden Stimmbandnerven so lädiert, dass ich zu wenig Luft hatte zum Leben, aber zu viel zum Sterben. Und das war so eine Vegetationszustand, wo immer wieder dann die Atemnot so quasi meinen Alltag beherrscht hat, dass ich dann Unterstützung gebraucht habe mit Beatmungsgerät. Was für mich als Anästhesistin natürlich überhaupt kein Problem war, zu Hause zu bewältigen. Ja, und da kamen natürlich viele Folgeerkrankungen, da will ich nicht ins Detail gehen. Vielleicht nur der Aspekt, dass die Schulmedizin dann an die Grenzen gekommen ist und mich sozusagen als unheilbar krank eingeordnet hat. Mein Zustand wurde eigentlich jedes Jahr schlechter, auch dadurch, dass ich eine Tochter bekommen habe und mich von der Geburt nicht habe erholen können. Als sie 1,5 Jahre alt war, das war so 2012, dann war so die Entscheidung, so, jetzt muss ich was machen, weil wenn ich jetzt das so weitergeht, dann werde ich jetzt nicht überleben. Und dann habe ich mich an nicht schulmedizinischen Verfahren gewendet und Alternativ- und Energieheilung und Schamane und Aufstellungsarbeit und karmische Abfragen. Also es war eigentlich alles, was auf dem Markt damals zur Verfügung gestanden ist, habe ich ausprobiert und überall gesucht und gesucht und gesucht und ich wollte gesund werden. Ich wollte etwas loshaben, was in mir vorhanden war, nämlich diese Krankheit. Und in der Tat hat sich mein Zustand Jahr zu Jahr verbessert. Ich habe natürlich viele Sackgassen auch, also nicht sehr viele, aber einige Sackgassen erleben dürfen. Aber im Großen und Ganzen war das Schritt für Schritt besser und mein Zustand hat sich stabilisiert und ich bin immer zufriedener geworden. Weit, weit weg vom Gesundsein, ja, also immer noch sehr eingeschränkt, aber nicht mehr so. Ich war nicht mehr am Beatmungsgerät gebunden, sondern ich konnte so mit einer ausgeklügelten Selbstfürsorgeprogramm mit viel Therapien unter der Woche ein gutes Leben führen. Und das war der Punkt, wo ich mich entschieden habe, das, was ich gelernt habe bis jetzt, weil ich habe natürlich alles, was mir geholfen hat, auch gelernt an den Werkzeugen. Dann habe ich mich entschieden, mit diesen Werkzeugen auch dann zu dienen, ja. Und ich hatte damals schon Human Design in petto und ich war mittendrin in der Analytiker-Ausbildung. Das war 2019. Ich habe ja das Kreuz des Dienens, ja. Und mit den vier logischen Toren in meinem Inkarnationskreuz. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt diene ich, ja, mich mit meiner Persönlichkeit und mache dann eine Praxis und dann werde ich die Menschen quasi so begleiten, weil mir geht's ja auch besser. Denn was ich gelernt habe, kann ich das auch weitergeben. Ja, und dann hat das Leben wieder ein großes Nein gesagt. Also bei mir ist es immer so sehr einschneidend, wenn etwas geschieht, was ich entscheide zu tun und das Leben sagt Nein. Das ist nicht der Wille des Lebens. Und da geht bei mir mit sanften Impulsen gar nichts. Da gibt's immer etwas Extremes. Ich habe ja auch das Tor der Extreme in meinem Saturn, ja. Das heißt, das ist das Thema, was Disziplin erfordert, was Grenzen gibt, Struktur gibt und mich dann auch ausbremst. Da bin ich auch hellhörig geworden. Das war dann 2019, wo dann ich dann quasi mitten in der Praxis suche, ja, ich wollte mich niederlassen und das alles etablieren, plötzlich wieder im Rettungshubschrauber war mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung, eine Aortendissektion nennt sich das. Das ist etwa so, dass die inneren Schichten von dem Hauptgefäß, was aus dem Herz rauskommt, voneinander sich abtrennen und das Blut da quasi reinschießt und da droht eine Verblutung, dass es platzt und dann ist innerhalb von wenigen Minuten eigentlich physisch der Körper, also der physische Körper tot. Das war eine sehr dramatische Situation und im Rettungshubschrauber hatte ich sozusagen ein ganz besonderes Erlebnis. Also ich war die ganze Zeit am Bewusstsein. Also das war keine klassische Nahtoderfahrung, weil ich das alles miterlebt habe. Aber das war wie eine unbewusste Kapitulation meiner Persönlichkeit, würde ich jetzt im Nachhinein nennen. Das ist etwas, eine bedingungsfreie Bereitschaft, alles aufzugeben. Der Kampf ist vorbei. Es ist wie eine ja, wie das Aufhören von allem, was im Außen ist. Ja, und ich war ganz bei mir und ich habe das beobachtet, die Hektik draußen und was da geschieht. Und ich hatte einen tiefen Frieden in mir empfunden, ein abgrundtiefes Vertrauen, eine große Geborgenheit und Liebe. Die Qualität dieser Liebe kannte ich vorher nicht. Und wie ein Einssein mit allem. Und das war so ein Moment, was ganz neu war. Mein Verstand konnte das nicht einordnen. Das war's dann. Und dann ging's weiter. Krankenhaus, Intensivstation, OP. Ich habe das gut überlebt und habe mich auch mit vielen Komplikationen, aber dann schrittweise dann doch erholt. Diese Erfahrung hat mich nicht losgelassen. Und dann bin ich natürlich weiter auf die Suche gegangen. Die Praxisgründung war erstmal ad acta gelegt und bin auf die Suche gegangen. Was ist denn das, was ich da erlebt habe? Und ich dachte, ich habe dann auch viel gelesen und ich habe das wiedergefunden, was andere Menschen bei Nahtoderfahrungen beschreiben oder außerkörperlichen Erfahrungen oder in verschiedenen Settings. Ja, ich wollte das wieder erleben. Ich wusste das nicht. Ich dachte, das ist dann etwas, was man nur dann erlebt, wenn das Leben fast vorbei ist, wenn man wirklich bereit ist, sich dem körperlichen Tod hinzugeben. Und auf diese Suche bin ich wieder hingeführt worden in die Bewusstseinsschule von Gerd Bodi Ziegler, wo ich meine Ausbildung zum Transformationscoach und Essenztrainer gemacht habe und ich dann sozusagen gelernt habe, wie diese Qualität unserer Essenz, unseres wahren Seins, wie ich inzwischen weiß, was das ist, in freiwilliger Intensität erleben können, ohne große Keule. Ja, und dann wusste ich, warum ich das nicht geklappt hat, damals mit der Praxisgründung, weil ich das mit meiner Persönlichkeit machen wollte. Ich wollte mein Chart machen und das geht nicht. Wir können nicht unser Programm machen. Unser Programm entfaltet sich von innen her, mühelos, ganz alleine, wenn die Persönlichkeit, ich nenne das Persönlichkeit, viele nennen das Ego. Ego klingt für mich abwertend. Ich möchte auch diesem Anteil unseres Seins auch die Wertschätzung geben. Deshalb benutze ich lieber das Wort Persönlichkeit. Also wenn die Persönlichkeit bereit ist, einen Schritt an die Seite zu treten. Und ja, der Führung unserem wahren Sein zu übergeben.
Ich könnte dir immer stundenlang zuhören, wie du mit deinen Erfahrungen und mit deiner Weisheit sprichst, weil ich so viel auch da drin wiedererkenne, was ich persönlich auch selber erfahren und erlebt habe. Und ich glaube, jeder, der jemanden mit einer chronischen oder unheilbaren Krankheit kennt oder vielleicht selber betroffen ist, der kennt auch diese Verzweiflung, weil man immer das Gefühl hat, man muss was machen und man muss was tun und ich muss doch jetzt mich um mich selber kümmern und aktiv werden etc. Und erst in der Arbeit mit dir habe ich dann verstanden, dass es nicht ums Tun und um aktiv werden geht, sondern eben um dieses Loslassen, sich hingeben und die Essenz übernehmen zu lassen. Und ich glaube, das wäre jetzt für die Hörer wahrscheinlich noch spannend, nochmal genauer auf diese Unterscheidung zwischen der Persönlichkeit und der Essenz einzugehen und warum gerade diese Unterscheidung in unserer heutigen Zeit so einen unglaublich großen Unterschied macht, damit man wirklich in eine nachhaltige Heilung kommen kann.
Ja, sehr großes Thema. Wie viel Zeit haben wir nochmal?
Wir nehmen uns die Zeit, zur Not schneiden wir das Interview in zwei Podcast-Folgen, weil ich finde das gerade in der heutigen Zeit so unglaublich wichtig. Und vielleicht können wir das auch an diesem Aufhänger aus deinem Buch, das du demnächst veröffentlichen wirst, nehmen. Und zwar über die Volkskrankheit Nummer eins aus deiner Sicht einzusteigen. Und zwar diesen abgelenkten Fokus, den wir heutzutage haben, also abgelenkt von uns selbst und die suchtartige Identifikation mit der Persönlichkeit. Vielleicht können wir da starten, um in diese Unterscheidung mal einzusteigen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Vielen Dank. Ja, da können wir tatsächlich damit starten. Denn das Wichtigste zu begreifen ist, dass unsere Persönlichkeit nur ein kleiner Teil von unserem wahren Sein ist. Dieser kleine Teil spielt aber eine sehr große Rolle, weil wir nach dem Verlust der Einheit im Kindesalter, bei manchen Kindern ist es schon ganz früh, mit 3, 4 Jahren, bei manchen Kindern dauert das länger. Sehr unterschiedlich. Die heutigen Kinder haben schon ein ganz anderes Bewusstsein. Sie sind vielleicht, also meiner Erfahrung nach, viel länger in diesem Einheitsbewusstsein. Aber jeder Mensch, und das ist nicht schlimm, jeder Mensch verliert irgendwann diese Einheit und entwickelt, das ist auch wichtig für die Entwicklung der Persönlichkeit, ne, des Egos. Und im Laufe unseres Lebens identifizieren wir damit in uns immer mehr und vergessen, wer wir wirklich sind. Und es geht eigentlich um dieses Vergessen und im Prozess des Erwachens um dieses schrittweise immer daran erinnern, wer wir wirklich sind. Das ist kein mentales Wissen, das ist etwas, was man im Erleben fühlen kann. Um das jetzt mal etwas konkreter zu machen, ja, habe ich ein Beispiel von einem zweistöckigen Gebäude, ja, wo die obere Etage ist die Persönlichkeitsebene und die untere Etage die Essenzebene. Und die Persönlichkeitsebene in der Identifikation weiß gar nicht, dass da unten drunter etwas ist, ja, und richtet seinen Fokus nach außen in die Außenwelt und identifiziert sich mit diesen Wahrnehmungen und trifft die Entscheidungen aus diesen Wahrnehmungen heraus. Das nennen wir im Human Design nicht selbst der offenen Zentren, die von dem Verstand, von der Persönlichkeit kolonialisiert werden und auch anhand dieser Wahrnehmungen die Entscheidung getroffen werden. Und da beherrscht erstmal keine Bewusstheit darüber, dass da unten etwas Größeres ist, was uns trägt, was uns Geborgenheit gibt, was uns führt. Dann immer wieder gibt es so ein sanftes Klopfen von unten durch die Decke nach oben, wo die Persönlichkeit sich fragt, ja, was ist denn da? Ist da doch was? Ja, das sind diese Führungsimpulse. Die sind, je nachdem, mit welcher Autorität wir gestrickt sind, ja, durch das Gefühl kommen oder durch eine klare Bauchstimme oder durch die Intuition, wie bei dir zum Beispiel. Das ist spezifisch bei den Menschen. Und wenn wir uns da führen lassen, ja, dann sind wir quasi in unserer eigenen Energie. Das heißt, aus unserer Seelenkraft kann durch das offene Herz dort die Energie fließen und durch uns durchfließen und das Programm, was in uns angelegt ist, das zum Ausdruck bringen, ohne was zu tun. Und das ist das, wo Essenz übernimmt, wo wir ganz in unserem Sein verankert sind. Und das setzt aber voraus, dass die Persönlichkeit Bewusstheit dafür erlangt, dass sie eben nicht nur diese obere Etage ist, sondern nur ein Teil des Ganzen. Die Frage jetzt beantwortet damit.
Ich würde gerne noch etwas Praktischeres ergänzen, weil ich eben diese Unterscheidung auch so wichtig finde. Es gibt ja oft auch Personen, die erzählen, dieses Buch, das habe gar nicht ich geschrieben, es wurde durch mich durchgeschrieben. Und wir hören auch jetzt heutzutage immer mehr solche Erfahrungen, wo Menschen sagen oder erklären, ich war quasi wie angebunden an etwas Größeres und es ist etwas durch mich durch passiert. Und ich wusste in dem Moment einfach, dass diese Handlungen oder der Ausdruck oder die Kreativität, die dort entstanden ist, einem Größeren dient und durch mich durch dienend passiert. Ich glaube, solange man das noch nicht erlebt hat, wie sich das anfühlt, wenn die Essenz übernimmt, kann man sich das ganz schwer vorstellen, weil wir ja gerade heutzutage so stark mit unserer Persönlichkeit identifiziert sind. Und für mich persönlich war das tatsächlich mit dir gemeinsam das erste Mal, dass ich auch mich daran erinnert habe, wie fühlt sich das an, angebunden zu sein. Und es ist in der Qualität dessen, was man tut oder egal, ob es jetzt im Job ist oder in Beziehung mit jemandem anders, dieser Unterschied, bin ich im Vertrauen, bin ich in der Leichtigkeit, kann ich mich wirklich hingeben und es einfach geschehen lassen? Oder bin ich in diesem Persönlichkeitsmodus, wo ich versuche, Situationen zu kontrollieren, aktiv einzuwirken, dass etwas schneller geht? Ich bin ja persönlich ein sehr ungeduldiger Mensch. Und gerade mit der Heilung auch von meiner Neurodermitis kann es mir eigentlich immer nicht schnell genug gehen und dann versuche ich trotzdem widerständig zu tun, obwohl ich eigentlich weiß, es geht hier ums Loslassen und um die Hingabe, weil auch Krankheiten möchten uns ja letzten Endes ein Zeichen geben, dass wir vielleicht gerade nicht mehr auf dem Weg unterwegs sind, der für uns gedacht ist. Genau.
Also du hast wirklich wunderbar beschrieben, wie im Alltag, wie im Leben das sich zeigt, wenn Essenz uns übernimmt und wir durch diese Mühelosigkeit in unserer Wirkungskraft, in der authentischen Wirkungskraft sind. Das ist nicht anstrengend. Das ist etwas, wo dieses Fließen ganz spürbar ist. Und es ist eine ganz andere Qualität, wie du auch erwähnt hast, wenn die Persönlichkeit versucht, etwas zu tun. Und das ist gerade für Menschen, die eine erfolgreiche Persönlichkeit, eine reife Persönlichkeit haben, eine besonders große Herausforderung. Weil da stellt sich die Frage, ja, wieso soll ich mich ja hingeben? Das läuft doch auch so. Und die Seele spricht ja mit uns. Die spricht ja mit uns über die innere Autorität, Gefühl, Sakralstimme, Intuition und so weiter. Und das ist dieses sanfte Klopfen. Und wenn wir das nicht hören, dann fängt es an zu hämmern von der unteren Etage durch die Decke nach oben. Und dieses Hämmern sind häufig körperliche Erkrankungen. Weil die Seele sucht ja den Ausdruck, ja. Also sie kann nicht mit uns verbal sprechen, sondern der Körper ist sozusagen auch ein Ausdrucksorgan, das wir dann durch diese Sprache erkennen. Ich bin nicht in meinem Lebensfluss. Ich bin nicht in meiner authentischen Energie. Meinem Körper geht's nicht gut. Und auch das ist noch oft schwer wahrzunehmen, weil das eine große Einladung ist für die meisten Menschen, etwas zu tun, weil ich habe eine Krankheit und ich will das wegmachen. Und da ist die Einladung. Und das ist natürlich auch wichtig, ja, weil wenn jetzt irgendjemand eine Krebserkrankung hat, das ist essentiell, das schulmedizinisch auch zu behandeln, weil vielleicht überlebt man sonst diese Erkrankung nicht. Aber das ist oft nicht die Heilung. Auf jeden Fall nicht die Heilung des Bewusstseins. Ja, die Heilung des Bewusstseins erfordert immer grundsätzlich, ohne Ausnahme, den Fokus nach innen zu richten und im tiefen Selbstkontakt zu erforschen, was ist das, was ich nicht bereit bin zu fühlen, wahrzunehmen? Was ist das, was ich durch irgendeine Kompensationsstrategie der Persönlichkeit gelernt habe, nicht fühlen zu müssen, weil es zum Beispiel unangenehm ist oder leidvoll ist oder bedrohlich ist? Das kann natürlich auch sein. Und da sind wir schon mal bei der Verzweiflung oder Hilflosigkeit, was du angesprochen hast. Aus meiner Geschichte kann ich sagen, ich war objektiv hilflos und verzweifelt. Ich war so schwer krank. Und dennoch war ich nicht in der Lage, meine abgrundtiefe Hilflosigkeit und Verzweiflung so zu begegnen, dass ich diesen Emotionen uneingeschränkt hätte Raum geben können, dass sie eine Chance haben, sich zu transformieren. Ich wollte die weghaben. Dann ist Heilung nicht möglich, weil diese Emotionen, das sind so wie gebundene Energie im Körper, in unseren Körperzellen, die nicht in unserem System fließen können und blockieren und zum Teil auch diese körperlichen Symptome mit verursachen. Und erst wenn die uneingeschränkt Raum bekommen und da sein dürfen, ist es möglich, dass diese Emotionen auch transformiert werden können und diese Energie ins Fließen kommt und dann in unserem System zur Verfügung steht. Und das ist aus meiner Sicht eine Befreiung, ja, und auch die Grundlage von Heilungsprozessen.
Und gleichzeitig ist das für mich das größte Dilemma der heutigen Zeit, das wir haben. Wir suchen so oft nach Antworten für uns. Also, wie werde ich erfolgreich? Wie finde ich meinen Weg? Wie finde ich raus, wer ich bin? Da suchen wir so oft nach Antworten im Außen. Und dann holen wir uns irgendeinen Chaka-Chaka-Coach, der uns dann erklärt, wir müssen nur die 10 Schritte befolgen. Und dann wird unser Leben wieder in den Fluss kommen. Und wir sind so oft auf der hilflosen Suche, was wir tun können und wo wir aktiv werden können, damit wir unser Leben selber in die Hand nehmen und vergessen dabei, dass alle diese Antworten uns kein anderer Mensch geben kann, sondern dass die Heilung und das, wonach wir auf der Suche sind, und Sucht ist ja auch, ich suche nach etwas, also auch alle Suchttendenzen, alles, was wir heutzutage haben, dieses viele am Handy sein etc., das hat ja alles damit zu tun, dass wir gerade eben noch nicht in Verbindung mit uns und unserer Essenz sind. Und diesen Schritt zu gehen, in Verbindung mit sich selber zu kommen, das ist natürlich erstmal gefährlich für die Persönlichkeit. Das macht einem auch Angst, weil ich weiß ja nicht, was mir da begegnet. Dann fängt man an, in den ersten Kontakt zu kommen. Es beginnen einen Gefühle zu überwältigen. Ich weiß noch, wo ich bei dir war und du mich auch mit dem Matrix-Gerät behandelt hattest und hattest mich vorgewarnt. Wenn eine Verspannung körperlich gelöst wird, muss sie auch emotional aus dem Körper rausgehen und dass es sein kann, dass mich Emotionen überwältigen werden, ohne großen Grund. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Und du hast mir ja damals auch erklärt, gib dich dem einfach hin, lass es durch dich durch rausfließen und gleichzeitig fühlt sich es in dem Moment, wo das dann passiert, so überwältigend an, dass du nicht mehr weißt, kann ich dem irgendwie gerecht werden oder also dieses Kontrolle abgeben, das fühlt sich erstmal echt unangenehm an im ersten Moment, bis es dann durchgeflossen ist und dann diese Erleichterung und diese tiefe Verbindung mit einem selber gefühlt wird. Und ich glaube, eine große Krux ist, da dann auch in diesem Prozess zu bleiben und es geschehen zu lassen und nicht wieder zu merken, oh Gott, Gefühle, nee, jetzt brauche ich wieder irgendwas, was ich machen kann, damit ich das nicht fühlen muss und damit ich das wieder runterdrücken kann. Und ich glaube, das ist dieses große Dilemma der heutigen Zeit. Wir brauchen eigentlich nichts mehr, auf dieser Welt als Menschen, die in den tiefen Selbstkontakt gehen und sich die Fragen selbst beantworten. Und gleichzeitig ist diese Überwindung und in diesen Prozess reinzugehen unglaublich erschreckend und macht einem erstmal total viel Angst.
Ja, wundervoll, wundervoll, wie du das beschrieben hast. Ich bin sehr begeistert und genau diese Fragen, die du am Anfang gestellt hast, das sind die Fragen der Persönlichkeit. Mhm. Was kann ich tun, damit das weg ist, damit es besser sich anfühlt, damit das nicht da ist, was ich jetzt gerade erlebe? Wichtig ist zu begreifen, wenn man sich in diesen Prozess hineingibt, die Persönlichkeit ist nicht in der Lage, große Steine in unserem Leben zu bewegen. Jeder Mensch hat wirklich Krisensituationen, Notsituationen erlebt und mit seiner Hilflosigkeit und Verzweiflung konfrontiert gewesen. An dem Punkt, wie geht es jetzt weiter? Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und dann geschah etwas, dass es irgendwie dann doch ging. Ja, und das sind eben diese göttliche Lösungen. Das ist dann, wann Essenz übernimmt und die Schwergewichte in unserem Leben bewegt nicht die Persönlichkeit. Wenn man das weiß, dann ist es vielleicht Stück für Stück, ja, so für den Verstand auch ein bisschen leichter, sich darauf einzulassen. Wobei, wenn da Angst und Widerstand ist, auch das ist nicht schlimm. Mhm. Angst ist ja der Gegenpol von der Liebe. Wo Angst da ist, da fehlt einfach die Liebe. Und auch das anzunehmen, auch dem Raum zu geben, auch das in das Herz zu atmen, und diese Angst und diesen Widerstand nicht wegzudrücken, sondern dem Raum zu geben und sein zu lassen und vielleicht in meinem Herzen, in meine Liebe zu umhüllen, führt schon dazu, dass diese Qualität sich verändert, nur weil das da sein darf.
Das ist so diese wirklich bedingungslose Annahme von allem, was ist, im jetzigen aktuellen Moment, von dem auch so oft von ganz vielen spirituellen Lehrern gesprochen wird.
Ja.
Und dass man sich erstmal gar nicht so vorstellen kann und an das man sich selber auch immer wieder erinnern lassen darf, auch von anderen Menschen im Außen oder von dem, was einem der Körper zum Beispiel zeigt, weil ich hatte ja jetzt die letzte Zeit auch öfter Schwierigkeiten mit einem Kollegen und dann habe ich immer begonnen, mich zu fragen, was ist mein Anteil da dran und was hätte ich anders tun können, das sind wir wieder beim Tun, damit es funktioniert. Und eine Kollegin hat mir letztens gesagt, nimm es doch einfach mal an, wie es ist und fühl, was es mit dir macht. Du musst hier nichts tun. Die Wunderbar. Situation ist einfach so, wie sie ist und du ja. darfst dich jetzt hingeben und das annehmen und akzeptieren lernen. Und natürlich ist das immer sehr viel leichter gesagt als getan, aber spannenderweise bringen nämlich genau diese Impulse einen dann wieder zurück ins Fühlen und in das, was du ja so schön immer Selbstkontakt nennst.
Genau. Das ist nämlich die Entscheidung, die es bedarf. Ja, das einzige Tun, was wirklich wichtig ist, ist im Grunde genommen gar kein Tun, sondern geschehen lassen auf Basis einer bewussten Entscheidung von dem Ausweg zum Inweg. Mhm. Von Ausweg zum Inweg. Ja, einfach das auszuhalten, in dem Moment nicht zu reagieren, nicht die Energie wieder nach außen zu zerstreuen, sondern bei mir zu lassen, wirklich in der Stille zu sein, Augen zuzuschließen, die einzig sinnvoll eingesetzte Willenskraft, egal ob definiertes Ego oder offenes Ego, wirklich anzuwenden, den Fokus nach innen zu richten und zu schauen, was ist bei mir da. Und das ist der erste Schritt von dem Selbstkontakt, ja. Die Wahrheit des gegenwärtigen Augenblickes. Es ist völlig egal, ob das schmerzvoll, leidvoll, freudvoll, ekstatisch oder quälend ist. Mhm. Einfach, was ist jetzt da? Und das erfordert schon Übung, weil es vielen Menschen gar nicht bewusst ist, was ist jetzt eigentlich bei mir da?
Und dann auch beim Fühlen bleiben zu können und zu gucken, okay, wo ist das genau im Körper? Was passiert da gerade? Wie fühlt sich das an? Verändert es sich?
Ja, genau, aber auch wenn das Fühlen nicht möglich ist, was ich sehr häufig erlebe, also ich kann es nicht fühlen, ich bin gefühllos oder ich habe Widerstand, dann ist dieser Widerstand. Alles, was da ist, möchte einfach nur gewürdigt werden und dafür ist dieses klare Sehen ausreichend. Mhm. Widerstand kennt jeder.
Ja.
Ja, dann ist Widerstand da. Wenn ich das, was jetzt da ist, ablehne, Ja, das ist jetzt schon ohnehin da. Das heißt, das ist Teil der Schöpfung. Wenn das nicht da sein darf, dann kreiere ich Trennung. Naturzustand ist ja Einheit. Trennung muss immer wieder aufrechterhalten und neu kreiert werden. Das heißt, rein deduktiv logisch ist der einzige Weg, egal was da ist, da sein zu lassen und dann mich da weiterführen zu lassen, weil das verändert sich. Dann gehen neue Räume auf und dann kommt der neue Raum. Wo führt mich das hin? Was erlebe ich jetzt? Okay. Und einfach da sozusagen, alleine ist es am Anfang schwierig, es erfordert ein bisschen Übung, aber das ist etwas, was man wirklich in wenigen Sitzungen gut lernen kann. Und es gibt ein Instrument an die Hand, was jederzeit und überall durchgeführt werden kann. Das Einzige, was das erfordert, die Präsenz und die Willenskraft, sich selbst zu begegnen. Die Wahrheit des gegenwärtigen Augenblickes grenzenlos da sein zu lassen, ist der erste Schritt vom Selbstkontakt. Möchtest du noch die weiteren Schritte hören?
Unbedingt. Ich finde ja den Selbstkontakt so ein unglaublich wertvolles Tool, weil du das ja mit dir selbst jederzeit machen kannst, sobald irgendeine Emotion hochkommt, damit du die auch rausfließen lassen kannst. Und ich glaube, das ist auch noch so ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind so oft getriggert und fühlen uns dann hilflos in Situationen ausgeliefert, wo wir überreagieren zu dem, was eigentlich im Außen passiert ist, weil so schlimm war es dann meistens gar nicht, aber für uns hat sich's einfach ganz schlimm angefühlt.
Ja, aber das ist das Entscheidende.
Ja.
Es gibt kein objektives Fühlen. Es
Ja.
wesentlich ist, wie wir das erleben und du musst es nicht gleich erleben wie ich. Also da braucht man gar nicht anzufangen zu vergleichen. Es ist ganz, ganz individuell.
Und das Spannende ist für mich, wenn dann dieser Trigger da ist, der Selbstkontakt ist für mich die einzige nachhaltige Variante, wie du das lösen kannst, weil Trigger sind ja Verletzungen aus der Vergangenheit, wo Emotionen runtergedrückt worden sind, die wir damals nicht fühlen konnten, die jetzt gerne nochmal gefühlt werden wollen, damit auch das komplett körperlich in Heilung kommt. Ich habe es ja selber erlebt. Hätte ich es nicht selber erlebt, würde ich jetzt auch nicht so dahinter stehen, dass auf einmal dann die Situation, die gleiche Situation einen nicht mehr triggert. Und drum ist ja dieser Selbstkontakt so ein unglaublich wertvolles Tool, weil es für mich das Einzige ist, was wirklich diese nachhaltige Heilung auch ermöglichen kann. Und jetzt wollen wir natürlich die weiteren Schritte wissen.
Genau, also im zweiten Schritt vom Selbstkontakt geht es um die bewusste Wahrnehmung der Atmung. Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Die Atmung, die ist die eine Kraft des Lebens, die will, dass wir hier in diesem Körper sind. Es ist ein Einlassen auf etwas, was da ist. Und es ist seit der Geburt da. Wir müssen da nichts tun, um zu atmen, sondern einfach nur bewusst wahrnehmen und uns eins mit unserer Atmung zu erleben. Wir müssen den Atem nicht lenken, wir müssen den nicht steuern, sondern einfach nur uns atmen lassen, es atmet uns. Das ist etwas, was uns auch im Hier und Jetzt verankert, ja? Im Hier und Jetzt und auch in unserem Körper. Einatmen, wir einlassen auf etwas und ausatmen, das Loslassen, damit einfach auch Raum entstehen kann. Wenn das geschieht, durch das Ausatmen, dieses Loslassen, dann entsteht Raum und ist das Einatmen dann noch leichter. Ja, das ist wie selbst. Und wenn wir uns dann ganz verankert in unserem Atemfluss fühlen, dann sind wir auch sozusagen durch das Atmen als Zugang zu unserer Körperwahrnehmung. Ja, weil die Atmung findet ja im Körper statt. Und dann kommen wir zu dem dritten Schritt vom Selbstkontakt durch all das hindurch. Was jetzt da ist, haben wir uns mit der Atem verbunden. Wir beobachten den Fluss des Atems und kommen wir zum dritten Schritt, zu der Körperwahrnehmung, zu der bewussten Wahrnehmung unseres Körpers. Wie ein Scheinwerfer unseres Bewusstseins von Fußsohlen bis zum Scheitel durchgeht durch die einzelnen Körperpartien. Das kann man mit sich selber spielerisch machen. Füße, Unterschenkel, Knie, Oberschenkel, jeder in dem eigenen Tempo. Da ist die Einladung, den Körper von innen her zu spüren. Weil das ist der Weg, wie der ganze Körper mit Präsenz sich füllt, mit Anwesenheit, ja. Und dieses Anwesensein in dem Körper. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist die Voraussetzung. Das entscheidet darüber, wie wir unser Leben erleben. Wie ist unsere Lebensqualität? Wenn wir nicht präsent sind in unserem Körper, hat das wie nicht gelebtes Leben zufolge. Ja, dann vergehen die Jahre und wir sind gar nicht bewusst in unserem Körper präsent. Und das ist eigentlich Quelle von viel Schmerz und Leid. Diese Körperpräsenz, bewusst zu, das klingt so einfach, das klingt so banal. Es ist auch einfach, ist auch banal. Aber es machen die meisten Menschen trotzdem nicht.
Und da ist auch wieder die Ablenkung halt so leichter. Also ich merke das auch bei mir. Es gibt Momente oder Zeiten, wo das super funktioniert und wo ich mit mir in ganz engem Kontakt bin. Und dann gibt's Zeiten, wo im Außen so viel los ist, dass ich mich ein bisschen wieder verliere und meine eigene Mitte auch wieder verliere und mich eben nicht im Körper verankere und nicht in mir präsent bin. Und meistens zeigt es mir dann wieder die Haut. Hallo?
Meistens zeigt sie Haut, genau, genau. Ja, bei mir ist es die Atemnot.
Ja.
Hat jeder so seinen spezifischen Zeiger, also sehr häufig wirklich im Körper. Und das ist auch in diesem dritten Schritt so wichtig, in dieser Körperwahrnehmung, weil kann sein, dass der Körper etwas Konkretes zeigt. Ein Schmerz, eine Verspannung oder eine Enge im Hals oder ein Kloß oder irgendeine Wahrnehmung, Spannungskopfschmerz, das ist ganz unterschiedlich. Und dann lassen wir uns führen, dann geben wir genau dem Raum, was unser Körper uns zeigt und tu nichts damit. Das ist die Kunst, tu nichts damit. Gib dem Raum, was erlebst du jetzt, wenn alles da sein darf und nichts damit tust. Das ist diese Frage, immer wieder sich selber stellen. Und wenn wir uns einige Atemzüge lang bereit sind, uns und unserem Körper hinzugeben, sich in seinen Flussrichtungen uns hinzugeben und den Körper auch sich bewegen zu lassen, der Körper hat ja seine eigene Intelligenz, ja. Dann erkennen wir, wie viel Energie wir dafür verwenden, um den Körper zu kontrollieren.
Ja, das stimmt.
Hast du dir schon mal darüber nach Gedanken? Hast du das schon mal beobachtet bei dir?
Nee, ich habe mich gerade ertappt gefühlt.
Ja.
Was ich Energie darauf verschwende, ist wirklich Wahnsinn. Und mit welchen Mitteln ich auch die ganze Zeit versuche, gerade diese körperliche Gesundheit zu kontrollieren. Und ich muss jetzt das essen und darf das nicht, obwohl ich eigentlich Lust drauf habe und mir das schmecken würde. Und also ja, ich fühle mich auf jeden Fall ertappt.
Ja. Ja, der Körper zeigt uns wirklich viel und auch durch diese Sprache des Körpers können wir uns fühlen lassen. Es kann aber auch sein, dass da nichts Definierbares im Körper ist, ja. Das ist wie ein Energiefeld, so ein offenes Feld. Das hört auch nicht bei der Haut auf, ne. Das ist grenzenlos, das dehnt sich aus, das geht weiter in den Raum um uns herum hinein. Es ist dann schön, sich in diese Wirklichkeit hinein zu entspannen. Einfach das genießen. Das ist der vierte Schritt, der Raum. In uns und um uns herum. Das ist schon ein sehr fortgeschrittener Schritt im Selbstkontakt. Da ist etwas, wo wirklich höchste Präsenz erfordert, das wahrzunehmen und das geschehen zu lassen. Es geht nicht darum, irgendwo hinkommen zu wollen. Sondern es geht genau darum, um jedes Wollen loszulassen und es geschehen zu lassen. Von innen her. In diesen Schritten vom Selbstkontakt tauchen eben diese Essenzqualitäten auf, wo wir fühlen die verschiedenen Facetten unseres Seins. Sehr häufig erlebe ich, als erstes kommt Entspannung und Ruhe. Ja, da beruhigen sich die Wellen im Außen. Auch die Stille, die Geborgenheit, die Freude, auch Mut, natürlich die Liebe, ja, Vertrauen, Einssein. All das sind Facetten unseres Seins, unterschiedliche Räume und es ist immer eine Überraschung, was als nächstes kommt.
Ja, also ich war damals auch wirklich ganz tief berührt, als du mich im Prozess durch die Hingabe und das Loslassen von alten Emotionen durchgeführt hast und irgendwann dann das Rausfließen beendet war. Und dann war ich einfach in mir in so einem ganz tiefen Frieden und so einer tiefen Ruhe. Also so,
ja.
Auf einmal war alles gut. Auf einmal war alles in Ordnung und das ist ja dieses, was wir All-Eins-Sein auch oft nennen, was ja darauf basiert, dass wir alleine sind und mit uns im eigenen Kontakt. Und gerade dieses Alleinesein macht ja ganz vielen von uns unglaublich viel Angst. Also so, was passiert jetzt, wenn ich auf mich selber zurückgeworfen bin und nur mit mir und wenn dann auf einmal so viele Gefühle hochkommen? Natürlich macht es erstmal Angst, aber vielleicht hilft's jetzt auch zu wissen, nachdem die Emotionen einen überwältigt haben und man verschiedene Dinge wie auch bei mir Überforderung, Hilflosigkeit mal zugelassen hat, mal da sein hat lassen und rausfließen hat lassen, dass danach eine Qualität entsteht und du nennst es ja Essenzqualität. Also das kann man fast gar nicht beschreiben, wo man sich in so einem ganz tiefen Frieden mit sich selber fühlt und in der eigenen Mitte. Und ich glaube, diese Qualität ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, oder ich weiß nicht, ob man es Fähigkeiten nennen kann, aber sich damit verbinden zu können, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fähigkeiten für diese Zeit, in der wir gerade sind, weil keine Kontrolle der Welt wird uns helfen, mit den Rahmenbedingungen, in denen wir uns gerade befinden und mit der Welt, die gerade so im Umbruch ist, klarzukommen, weil wir können das nicht kontrollieren. Es geht darum, andere Wege zu finden, mit diesen Turbulenzen im Außen umzugehen und dabei gesund zu bleiben.
Ja, vielleicht noch ein kleiner Impuls. Du hast gesagt, eine Fähigkeit zu verbinden. Das ist für mich, impliziert das schon, dass wir da was tun müssen.
Ja, gut, das stimmt, ja. Ich wusste auch nicht, ob es das richtige Wort ist. Mir ist aber kein besseres eingefallen. Vielleicht weißt du eins.
Genau, und ich würde vielleicht so formulieren, dass es geschieht, ja, weil das ist, was du beschrieben hast, das nenne ich als Wechsel der Ebene, also der Wechsel von der Persönlichkeitsebene auf die Essenzebene. Und das ist ein Geschenk, das ist Gnade.
Ja.
Wenn die Persönlichkeit das Tun und das Wollen beendet, wenn die Kraft der gerade erlebten Intensität da sein durfte, es geschieht. Und die einzige Handlung, was da passiert, ist eine passive, eine Öffnung dem, was gerade da ist, ja, mehr nicht. Und ich habe vielleicht noch eine Frage an dich.
Gerne.
Wenn du an deine eigenen Prozesse erinnerst und jetzt beschrieben hast, wie du da erlebt hast, nach so einer emotionalen Transformationsprozess, hast du etwas im Außen dazu gebraucht?
Nee. Das ist ja das Spannende. Also interessanterweise, also es hat mich unterstützt, dass du mich in dem Prozess begleitet hast und nochmal meine Wahrnehmung ein bisschen gelenkt hast. Aber tatsächlich war das in so einem natürlichen Fluss. Also
genau. Ich
hätte das nicht bewusst steuern können, was da passiert ist. Es geschah einfach.
Wir können das auch nicht bewusst steuern. Genau darum geht. Genau, deshalb ja. Ist es Selbstheilung. Ja, deshalb.
Genau, ja.
Ja, darum geht's, ne? Das wirklich autonom damit zu sein. Ja.
Voll schön. Eine Sache würde ich gerne noch vorbeikommen im Interview, und zwar das Thema, das uns auch zusammengebracht hat, das Human Design, denn wir haben uns beide in einer Human Design Ausbildung, die wir gerade aktuell noch gemeinsam machen, kennengelernt, und ich würde gerne noch mit reinbringen, inwiefern Human Design quasi unterstützen kann und ein unglaublich hilfreiches Tool ist, damit diese emotionale Heilung und diese Transformationsprozesse auch passieren können. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu erklären, wie du dieses Tool Human Design in deiner Arbeit nutzt.
Ja, Human Design ist mein wichtigstes Werkzeug. Ja, das ist sozusagen meine Mustererkennungsmaschine oder Mustererkennungssoftware, nennen wir das so. Also es macht wirklich auf einen Blick sichtbar, wo die Kraft, wo die authentische Kraft eines Menschen liegt. Das ist die Kraft, sozusagen die Form der Bewusstheit, durch die die Kraft der Seele in dieser Inkarnation als Mensch zum Ausdruck kommt. Ja. Und ich bin sehr vorsichtig bei der Beschreibung dieser Energien. Es geht um die definierten Zentren und Kanäle, weil, wie ich schon so oft gesagt habe, man kann das nicht tun. Das ist da, ob wir das wollen oder nicht, von der Geburt an. Und manchmal ist es nicht gut, das zu wissen.
Ja.
Weil dann möchte die Persönlichkeit das tun und sagt dann, ich bin was weiß ich, ein Ästhet zum Beispiel, ja, und dann mache ich das jetzt.
Und ich mache das aber jetzt ganz perfekt am besten
Genau. In perfekter Form, ja,
noch.
1057. Und das kann man nicht tun. Das kann man schon. Also man kann schon die authentischen Energien missbrauchen, um das nicht selbst zu füttern. Ja, das habe ich ja in meiner ersten Lebenshälfte gemacht. Mit all meinen Kanälen und Zentren und Inkarnationskreuz habe ich quasi mein Ego bedient, ja, sozusagen meine Nicht-Selbst-Themen, die vier offenen Zentren so zusammengefasst. Das ist mühsam, anstrengend. Mich hat das krank gemacht. Also das ist die eine Seite, die Kraft, die sich entfaltet von ganz alleine, wenn das, was wir nicht sind, ja, und die Nicht-Selbst-Themen, also wo die offenen Zentren, Nicht-Selbst-Themen der offenen Zentren, wenn wir uns von diesen Themen uns befreien.
Vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären. Ein definiertes Zentrum ist quasi eine Energie, die ich immer jederzeit zur Verfügung habe und die ich nach außen sende. Und ein undefiniertes oder offenes Zentrum ist eine Energie, die ich von außen aufnehme und die mich auch prägt oder konditioniert in den Dingen, die ich denke, dass sie von mir erwartet werden. Und genau hier in diesen Konditionierungen der offenen Zentren gibt es natürlich unglaublich viel Heilungspotenzial, weil da natürlich auch diese Dinge drin stecken, die uns immer wieder triggern und Muster, die so angelegt worden sind in der Zeit etc. Und es ist halt wundervoll, dass man das aus dem Human Design tatsächlich, wie du gesagt hast, mit der Erkennungssoftware rauslesen kann und den Menschen somit auch noch mal ganz andere Fragen stellen kann.
Genau, also eigentlich geht es genau darum, die richtigen Fragen zu stellen, die Menschen dann mit diesen Themen, die sich zeigen, dann in ihrer Tiefe zu füllen. Und da ist die große Herausforderung tatsächlich die Offenheit, weil die Offenheit auf Wahrnehmung gepolt ist. Und wenn Entscheidungen anhand dieser Wahrnehmungen getroffen werden, dann sind die Entscheidungen oft nicht korrekt.
Genau.
Also meistens nicht korrekt. Allerdings ist es auch nicht zu unterschätzen, vielleicht nicht in deiner Generation, aber in meiner Generation und älter, die Unterdrückung der Kraft.
Ja.
Also das ist auch ein großes Nicht-Selbst-Thema. Auch die Definition hat sein Nicht-Selbst, ja, Übertreibung oder Unterdrückung, je nachdem welcher Pol. Und ich habe ganz viele Klienten, ältere Generationen, meine Generation oder noch älter, wo das ein großes Thema ist, dass es nicht sein durfte, was sie immer schon in sich gespürt haben. Und da ist auch ganz wichtig, mit dem Selbstkontakt da genau hinzuschauen und natürlich auch mit anderen Werkzeugen diese Befreiung zu ermöglichen.
Ja, also das Thema habe ich ja auch, dass ich trotzdem merke, so wie ich bin, bin ich zu viel. Ich darf nicht so groß sein, so auch vielleicht diese eigene Sorge vor der eigenen Größe und hier auch natürlich kombiniert mit den offenen Zentren. Bei mir ist ja zum Beispiel das Emotionszentrum offen, mit diesem ich enttäusche andere und ich rufe bei anderen, wenn ich meine Persönlichkeit oder meine Anlagen in ihrer maximalen Ausprägung lebe, dann mache ich, dass andere sich schlecht fühlen. Und somit wirken ja immer diese beiden Qualitäten dessen, was ich nach außen tragen kann und dessen, was ich wahrnehme, was an Reaktionen im Außen kommt, hängen ja immer sehr stark auch wieder miteinander zusammen.
Genau, vielleicht mal grundsätzlich noch ein Satz dazu, weil das für mich wirklich wichtig ist, Menschen bewusst zu machen, wir sind nicht unser Chart.
Ja.
Wir sind nicht unsere Körpergrafik. Das ist das Programm für das Menschsein.
Ja.
Das ist das, wie in diesem Leben unser authentisches Sein sich entfaltet von ganz alleine, wenn wir uns von unserer Seelenkraft übernehmen lassen und führen lassen in der Hingabe. Und natürlich stecken da unsere Talente, unsere Potenziale, unsere Fähigkeiten, die wir auch mit unserer Persönlichkeit tun können. Aber das ist nicht das, was ich in meiner Arbeit vertrete. Ja, weil das würde für mich so etwas bedeuten, wie kann ich von einer starken Persönlichkeit eine noch stärkere Persönlichkeit machen?
Ja, und dann sind wir wieder im Machen und Tun.
Und jetzt sind wir am Machen und Tun und ich bin auf dem Weg, die Kompensations- und Abwehrstrategien abzubauen, um davon frei zu werden, um mich übernehmen lassen zu können. Und dieses Machenweg stärkt natürlich die Kompensations- und Abwehrstrategien auch. Also die Basis ist natürlich für mich auch Typstrategie Autorität, ja, so wie in den klassischen Human Design Schulen auch. Aber ich glaube, dass durch Selbstkontakt und Unterstützung von emotionalen Transformationsprozessen auf körperlich-energetischen und mentalen Ebene dieser Weg deutlich beschleunigt werden kann.
Kann ich aus meiner eigenen Erfahrung ja auch bestätigen. Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Typ, es gibt 5 verschiedene Typen im Human Design. Je nachdem, welcher Typ du bist, gibt es eine dazugehörige Strategie, wie du mit der Welt in Interaktion trittst. Und die Autorität, die vorher auch erwähnt wurde, ist dein Entscheidungsmechanismus, der für dich gesund und stimmig ist. Ich persönlich habe ja auch durch das Human Design eine Art Boost erfahren, weil ich ja doch schon ein starker Kopfmensch bin und für mich das Verstehen immer eine wichtige Komponente ist, damit ich mich auch hingeben kann, weil ich mich dann ein bisschen sicherer fühle. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben.
Ja, und damit bist du nicht alleine. Ich bin ähnlich gestrickt und das ist auch nicht unüblich in unserer Gesellschaft, ja. Weil wir sind in Europa so konditioniert worden, dass der Verstand zunächst einmal die mächtigste Instanz ist. Und das ist ein großer und langer Prozess, bis der Verstand vom Chef zum Diener wird. Verstand ist wichtig. Kopf ist sehr wichtig. Nachdem die Entscheidung gefallen ist, darf mein Verstand die Umsetzung konzipieren.
Das hast du sehr, sehr, sehr schön gesagt. Und da finde ich es auch so spannend, dass aus Sicht des Human Design ja bis auf die mentale Autorität alle Entscheidungsprozesse im Körper stattfinden. Das heißt, die Entscheidung macht der Körper und dann das Konzeptionieren der Umsetzung, das hast du echt schön gesagt, macht danach der Verstand. Das ist eine gesunde Arbeitsteilung, die oft von uns ein bisschen missbraucht wird, weil wir sehr viel versuchen, über den Verstand auch zu lösen und wieder zu tun, weil wir uns dann natürlich Ziele setzen, Pläne machen, was wir alles tun müssen.
Ja, mir kommt jetzt noch, ich weiß es nicht, ob das jetzt dazu passt, aber du hast erwähnt mentale Autorität und da fällt mir auch ein, das Rumgeeiere von den emotionalen Menschen, so wie ich zum Beispiel, ja. Also die Welle kann manchmal wirklich ganz, ganz langwierig und auch anstrengend sein, wenn ich gerade nicht in der Lage bin, mich diesen Emotionen hinzugeben und eben meinen Entscheidungsprozess aus verschiedenen emotionalen Blickwinkeln zu betrachten. Aber wenn das so ist, dass tatsächlich die Entscheidung drängt, ja, habe ich eine ganz einfache Methode. Möchtest du das hören?
Ja, gerne.
Das ist die Würfelmethode, habe ich von meinem Bewusstseinslehrer gelernt.
Würfelmethode.
Würfelmethode, ja. Es ist, ich verbinde mich mit meiner göttlichen Führung, also gehe tatsächlich in die Verbindung und bitte um eine Antwort. Ich sage, was die Entscheidung ist und ich sage, okay, meine Entscheidung, ich tue das, mach dies oder gehe dahin oder nehme diesen Job an oder kauf dieses Auto und dann bitte ich mit dem Werkzeug Würfel um eine Antwort, meine göttlichen Führung. 1, 2, 3 ist nein und 4, 5, 6 ist ja. Und dann sage ich, wenn das ein Ja ist, das soll mindestens ein 5 oder 6 sein. Also nicht so wischiwaschi Ja. Also je höher die Zahl ist, desto kraftvoller ist das Ja und in die andere Richtung natürlich auch.
Ich glaube, das Spannendste ist ja dann, danach die Entscheidungen rückblickend nochmal zu reflektieren. War denn diese Vorgehensweise für mich nachher stimmig in der Entscheidung oder nicht? Das heißt, Würfelmethode hat sich bei dir anscheinend als stimmige Entscheidung rauskristallisiert, rückblickend.
Ja, nicht wahllos eingesetzt. Es ist ganz wichtig, dann einzusetzen, wenn ich es wirklich nicht weiß oder wenn ich wirklich hingegeben bin. Also es geht nicht darum, um eine gefallene Entscheidung zu bestätigen, was mein Gefühl mir schon sagt oder bei einem anderen Menschen die eigene innere Autorität, sondern tatsächlich, um den Prozess auch abzukürzen. Manchmal ist es einfach notwendig. Es ist auch ein Hingabeinstrument für die Übung.
Auf jeden Fall. Voll schön. Fand das jetzt wieder sehr inspirierend und berührend, was wir alles gesprochen haben. Und ich würde gerne das Interview schließen, indem du nochmal den Hörern mitgibst, Wenn es jetzt eine wichtige Sache gibt, mit der derjenige starten kann, was möchtest du gerne noch mitgeben, was so für diesen Weg in diese Heilung hinein für dich noch sowas ist, wo du jetzt noch sagen möchtest, das noch gesagt werden soll? Was könnten auch so die ersten Schritte in diese Richtung sein, dass man sich da auch hingeben kann?
Ich glaube, wir hatten schon diesen Schritt, aber man kann das nicht oft genug betonen. Tatsächlich die Projektion vom Außen zurückzuziehen und bei sich zu bleiben. Egal wie hoch, wie schwierig und wie bedrohlich die Wellen im Außen sind, versuchen so gut wie möglich bei sich zu bleiben und da zu gucken, was ist bei mir los? Was erlebe ich jetzt? Und mit dem bei sich in die Tiefe zu gehen.
Ich finde da ja auch das Thema Achtsamkeitstraining sehr, sehr hilfreich. Die Tools und Methoden, die dort angeboten werden. Ich habe damals einen MBSR-Kurs auch gemacht und mir hat es auch geholfen, so ein bisschen rein begleitet zu werden in diesen Kontakt mit dem Körper und mit diesem Präsentsein im Moment. Also für die, denen das sehr, sehr schwer fällt, glaube ich, kann man auch so Achtsamkeitstraining ganz gut empfehlen für den Einstieg.
Ja, und vielleicht noch einen letzten Satz dazu. Außen ist der Spiegel, ja. Wir leben in der Illusion, ja. Und wenn wir uns in dem Spiegel bereit sind anzugucken, dann können wir auch etwas verändern. Aber wenn wir den Spiegel zertrümmern, das führt uns nicht weiter. Wir können den Spiegel nicht verändern.
Ja.
Wir haben natürlich keinen Einfluss auf das Verhalten von anderen Menschen, aber wir haben Einfluss auf uns selbst. Und dann finde ich zielführender, an den Schrauben zu drehen, wo wir auch eine Möglichkeit haben, dran zu drehen.
Ein ganz, ganz wichtiges Thema, um auch in die Eigenmacht und in die Selbstverantwortung zurückzukommen, ja. Also richtig schön. Sehr, sehr schöner Abschluss. Vielen Dank für deine Worte und für deine Weisheit. Es war mir eine ganz, ganz große Ehre, dass du hier im Podcast bist, weil ja, ich glaube, diese Art von Heilung und Transformationsarbeit ist das, was uns zukünftig ganz viel helfen wird, auch um ein anderes Miteinander zu generieren, weil Menschen, die in ihrer Mitte sind und mit sich in Kontakt sind, die fangen auch keine Kriege an und die zertrümmern nicht den Spiegel, um es in deinen Worten zu sagen, sondern die schauen in sich hinein, was es mit ihnen zu tun hat. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich hoffe, es erreicht ganz viele Menschen, die sich jetzt auf, ja, in einer anderen Qualität auf die Suche nach sich selbst begeben. Ich werde natürlich deine Homepage und Kontaktdaten auch alles unter der Folge in den Shownotes verlinken, wenn jetzt jemand Lust hat, mit Chilla zusammenzuarbeiten. Ich persönlich bin total begeistert und werde auf jeden Fall weitermachen. Freue mich, dass du mich noch in vielen Prozessen begleiten wirst. Und ja, damit wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit und Chilla, du kannst gerne auch noch das letzte Wort haben in dieser Folge. Vielen Dank.
Dankeschön.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit allen deinen Herzensmenschen. Es würde mich riesig freuen, wenn ich mit diesem Podcast möglichst viele Menschen erreichen könnte. Und alle weiteren Infos zur Folge kannst du natürlich in den Shownotes nachlesen. Also es lohnt sich, da mal reinzugucken. Natürlich findest du dort auch den Link zu meinem Instagram-Profil, wo du nochmal ein bisschen aufbereitete Infos nachlesen kannst zur heutigen Folge und den Link zu meiner Homepage. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir auch eine positive Bewertung dalassen würdest, sodass auch andere sich die Erfahrungen, die du mit dem Podcast hattest, durchlesen können. Und natürlich hoffe ich, dass du dich schon genauso wie ich auf unsere nächste Reiseetappe freust mit der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, stay tuned und bis bald!